Herzlich willkommen zu Pressinggeflüster, dem Bundesliga-Podcast mit dem einzig wahren Frank, aka Erdbeer. Was ist, was war, Spieltags, Gespräche und natürlich
ganz viel Fußball.
Willkommen zu Pressinggeflüster. Ich bin's, der Frank, und ja, was für ein Spieltag haben wir hinter uns. Ha? Wenn du dachtest, die Saison tröpfelt so vor sich hin, dann hast du die Rechnung ohne den Wahnsinn vom Wochenende gemacht. Und ihr denkt euch, hey, warum ist schon Dienstag und die Folge ist noch nicht online? Ja, ich hatte da eine Handoperation vor 1,5 Wochen und habe am Montag die Fäden gezogen bekommen, sollte mich ein bisschen schonen, und deswegen ist das alles etwas später passiert. Ja, und ich war heute noch beim Singen. Ja, ich gehe auch manchmal singen. Naja, wir sprechen heute über ein Spiel. Ich würde sagen, wir kommen jetzt da dazu. Und das Spiel, das erst in der 104. Minute entschieden wurde, mit dem spätesten Tor der Bundesliga-Geschichte überhaupt. Ein Leihspieler, der seinen Stammverein das Herz bricht. Wir analysieren, wie eine Mannschaft mit 9 Mann einen Sieg über die Zeit rettet und dabei auch noch Zauberfreistöße ins Netz hämmert. Und natürlich das große Beben am Niederrhein. Ein Trainer, der nach nur 3 Spieltagen gehen muss, und eine Mannschaft, die sich selbst die Bundesliga-Tauglichkeit abspricht. Jetzt könnte man sagen, zum Glück habe ich den Podcast erst am Dienstag gemacht, weil die Trainerentlassung erst etwas später als Sonntag kam. Also ja, die haben es wahrscheinlich schon alle gewusst, aber naja. Das alles und noch viel mehr, wie immer, top recherchiert. Unser Stand ist, ja, Montag würde ich sagen, wo ich das Ganze mir rausgesucht habe. Der 15. September 2025, circa 18 Uhr war es. Und ein paar Quellen nenne ich natürlich wie gewohnt am Schluss. Also schnall dich an, es geht los. Okay, und wer mich kennt, der weiß, wir verschaffen uns jetzt erstmal einen Überblick. Der 3. Spieltag, und der hatte es sowas von in sich. 37 Tore, Dramen, Comebacks, und hier sind alle 9 Partien im Schnelldurchlauf. Los ging's am Freitagabend. Leverkusen gegen Frankfurt. Da hat jeder gedacht, hey, Leverkusen geht eh nix. Frankfurt macht das Ding von wegen. 3:1. Die Werkself beweist in doppelter Unterzahl eine unglaubliche Moral, und Alejandro Grimaldo war endgültig zum Freistoßgott aufgestiegen, wenn man es so sagen kann. Und der Samstagnachmittag war dann vollgepackt. Heidenheim gegen Dortmund. 0:2. Eine frühe rote Karte für die Gastgeber ebnete dem BVB den Weg zu einem souveränen Arbeitssieg, bei dem die Tormaschine Guirassy wieder zugeschlagen hat. Union Berlin gegen Hoffenheim, 2:4. Ein wildes Hin und Her an der alten Försterei mit 2 Elfmetern, einer roten Karte und einem überragenden Ex-Unioner, der seinem alten Club doppelt wehgetan hat. Und ich glaube, es war sogar Tag der offenen Tür an der alten Försterei. Solltet ihr echt mal hingehen, ist echt ein sehr, sehr schönes Stadion. Wolfsburg gegen Köln. 3:3. Das wohl verrückteste Spiel des Jahres mit Gewitterpause. Also da ist man sich vorgekommen wie in den USA bei der FIFA, wie hat das geheißen, Clubmeisterschaft oder so ähnlich. Wenn die USA-WM auch so wird, weil in den USA dauert ein Gewitter eben nicht wie in Wolfsburg einfach mal nur eine 30 Minuten, 20 Minuten. Nein, da dauern Gewitter 3 bis 4 Tage oder Stunden. Dann wird jedes Spiel unterbrochen. Wenn das so ist, gucke ich mir diese WM nicht an. Aber da kommen wir irgendwann dazu, wenn es mal soweit ist. Und USA und Mexiko. Ich als europäischer Fußballfan sage, es ist, wird zu spät für viele Spiele werden und ich weiß es nicht und wir werden sehen, wie sie es machen. Sie wollen die ganze Welt glücklich machen, wir werden sehen, ob sie es schaffen, aber da sind wir nicht. Wir sind bei der Bundesliga am dritten Spieltag, Mainz gegen Leipzig, 0-1. Absolutes Traumtor von Neuzugang Johan Bakayoko, der sicherte dem Bullen einen hart umkämpften und wichtigen Auswärtssieg. Dann gab es das Freiburg gegen Stuttgart-Spiel. Die Freiburger, einfach so, die Breisgauer 3-1 gewonnen. Die drehen spät auf und feiern nach einem Rückstand dank dem starken Joker einen emotionalen Derby-Sieg im badisch-schwäbischen Duell. Dann gab es das Topspiel am Samstagabend. Bayern gegen Hamburg. Business as usual in München. Der Rekordmeister überrollt den überforderten Aufsteiger schon in der ersten halben Stunde und macht keine Gefangenen. Und am Sonntag, ja, das hat den Spieltag abgerundet. St. Pauli gegen Augsburg, hätte auch keiner mit gerechnet, oder? 2-1, die Kiezkicker drehen das Spiel, bleiben ungeschlagen und feiern den besten Saisonstart ihrer gesamten Bundesliga-Geschichte. Und dann zum Abschluss Mönchengladbach gegen Bremen. Auch damit hat keiner gerechnet. 0-4 verlieren die Gladbacher zu Hause. Eine Demontage am Niederrhein, die ein Trainerbeben auslöst und die Fohlen in eine ganz, ganz tiefe Krise stürzt. Aber Leverkusen kann ja auch ein Lied davon singen. Vielleicht gelingt das Gleiche den Gladbachern, man weiß es nicht. Jetzt atmen wir einmal alle kurz durch. Das war ja nur die Kurzfassung. Wir gehen jetzt rein, Spiel für Spiel von Anfang bis Ende. Ja, das ist Pressing-Geflüster. Ich habe recherchiert, gemacht, getan und wir gucken einfach mal, was da kommt. Fangen wir an mit dem Auftakt am Freitagabend. Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Einstand für Leverkusen. Endstand war 3-1. Der Kontext war klar, Leverkusen unter dem neuen Coach, Kasper Julmand. Den Namen muss man auch erstmal aussprechen können. Also er schreibt sich ja H-J-U-L-M-A-N-D, also H-Julmand habe ich ihn zuerst gelesen, aber heißt einfach Julmand, Kasper Julmand. Der war nach 2 Spielen noch ohne Sieg, während Frankfurt mit der perfekten Ausbeute von 6 Punkten anreiste. Man muss es sagen, also Julmand jetzt neu bei Leverkusen und die große Frage war also, findet die Werkself endlich die Spur oder marschiert die Eintracht weiter? Und die Partie begann direkt mit einem doppelten Schock. Erst musste Frankfurts Rasmus Christensen nach 10 Minuten verletzt runter. Nur 5 Minuten später erwischte es Leverkusens Ezequiel Palacios. Beide Teams mussten also sehr früh umstellen und dann kam Alejandro Grimaldo. 10. Minute. Freistoß aus dem Halbfeld. Er zirkelte den Ball an den Innenpfosten. Von dort springt die Kugel an den Rücken von Eintracht-Keeper Michael Zetterer und von da ins Tor. Ein kurioses, aber ich würde sagen verdientes 1-0. Kurz vor der Pause legte Leverkusen dann nach. Nathan Teller wird im Strafraum vom Robin Koch gefoult. Schiedsrichter Dennis Aitekin, der zeigt auf den Punkt. Patrick Schick nimmt sich das Ding, tritt an und verwandelt eiskalt zum 2-0 Halbzeitstand. Doch Frankfurt kam mit ganz viel Mut und auch Wut aus der Kabine. Can Usun gelang dann in der 52. Minute der Anschlusstreffer und dann wurde es richtig wild. Leverkusens Kapitän Robert Andrich fliegt in der 59. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Leverkusen also nur noch zu 10. Und Frankfurt drückte auf den Ausgleich. Ich dachte mir schon so, puh, jetzt ist es dann vorbei für Leverkusen. Aber es kam noch verrückter. In der Nachspielzeit musste auch noch Leverkusens Debütant Eki Fernandes mit Gelb-Rot vom Platz. Bayer also nur noch zu 9. Jeder dachte, jetzt bricht die Werkself ein. Aber der Schlusspunkt, den setzte natürlich wieder Grimaldo. 98. Minute, wieder ein direkter Freistoß, diesmal unhaltbar in den Winkel zum 3-1. Vor, was dürfte es gewesen sein, ich weiß gar nicht, also es war auf alle Fälle ausverkauft Und es war ein unfassbares Statement. Dieser Sieg war mehr als nur 3 Punkte. Das war ein Charaktertest. Zu 9 so eine Leistung abzuliefern, das zeigt eine komplett neue Mentalität unter Hjulmand. Das ist die Art von Sieg, die eine ganze Saison prägen kann. Ja, machen wir weiter mit dem Samstag. Der FC Heidenheim gegen Borussia Dortmund. Der Endstand 0:2. Die Borussen siegen auswärts. Aufsteiger Heidenheim wollte die ersten Punkte. Der BVB musste gewinnen, um an den Bayern dran zu bleiben. Doch der Spielplan wurde früh über den Haufen geworfen. Heidenheims Lead Paccarada musste schon nach 7 Minuten verletzt vom Platz. Die früheste Auswechslung in der FCH-Bundesliga-Geschichte. Der absolute Knackpunkt kam dann aber in der 21. Minute. Budu Zivatze stieg Felix Metcher mit offener Sohle auf den Knöchel. Und wer das gesehen hat, kann verstehen, warum das glatt rot gegeben hat. Eine harte, aber absolut vertretbare Entscheidung, die das Spiel komplett gekippt hat. Dortmund nutzte die Überzahl dann eiskalt aus. Serhou Guirassy köpfte in der 33. Minute nach einer perfekten Flanke von Julian Ryerson zum 1:0 ein. Es war bereits sein 4. Saisontor. Damit übernahm er dann natürlich die alleinige Führung in der Torschützenliste. Noch vor der Pause machte der BVB dann alles klar. Karim Adeyemi mit einem super Dribbling auf der rechten Seite. Er legt dann quer auf Maximilian Bayer, der in der 6. Minute der Nachspielzeit nur noch zum 2:0 einschieben musste. Und die zweite Halbzeit war dann eigentlich nur noch Verwaltungsarbeit. Der sogenannte X-Goals-Wert, der spricht Bände. 0,58 für Heidenheim zu, ich glaube, 2,83 für Dortmund. Das unterstreicht die komplette Dominanz des BVB nach dem Platzverweis. Und auf Bundesliga.com habe ich ein Zitat gelesen. Da hieß es dann, es war eine Halbzeit zum Vergessen für Heidenheim. Verletzung, Paccarada, rote Karte, Zivatze und dann 0:2 Rückstand. Ich würde sagen, ja, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel des Spieltags. Vielleicht sogar zum Spiel des Spieltags der bisherigen Saison. VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Das Ding ist 3:3 ausgegangen. Wolfsburg wollte den Anschluss nach oben halten. Köln kam mit dem Selbstvertrauen von 2 Siegen in Folge und die Kölner starteten furios. Ausgerechnet der Ex-Wolfsburger Luca Waldschmidt, der staubte in der 5. Minute zur frühen 1:0-Führung ab. Dann das große Wetterchaos. In der 24. Minute musste der Schiedsrichter, Daniel Siebert war es, die Partie wegen eines heftigen Gewitters unterbrechen. Die Spieler gingen in die Kabinen, die Fans suchten Schutz. Eine Pause, die Wolfsburg sichtlich gut tat. Nach der Wiederaufnahme waren die Wölfe viel besser ins Spiel gekommen und kurz vor der Halbzeit gab es dann den Ausgleich. Maximilian Arnold flankte, Mohamed Amoura köpfte ein 1:1 in der 42. Minute. Und dann nach der Pause drehte Wolfsburg das Spiel komplett. Lovro Meier traf in der 65. Minute nach schöner Vorarbeit zum 2:1. Alles hat nach Heimsieg für die Wölfe ausgesehen, aber dann begann die Nachspielzeit. Und es wurden, ja, ich würde es mal sagen, die unglaublichen 14 Minuten angezeigt, wegen eben der Unterbrechung. Vieler Wechsel und eben auch vieler VAR-Checks. Und diese Nachspielzeit, die wurde legendär. Der eingewechselte Kölner Said El Mala tanzt sich durch, legt quer auf Isaac Johannesson, der zum 2:2 einschiebt. Die Volkswagen Arena war geschockt, aber nur kurz. 99. Minute, Freistoß für Wolfsburg. Maximilian Arnold tritt an und zirkelt den Ball aus 23 Meter traumhaft zum 3:2 in den Winkel. Die Arena explodiert und die Entscheidung ist da, dachten alle. Aber Köln gab nicht auf. Der letzte Angriff lief. Wir schrieben die 104. Minute. Eine Flanke segelte in den Strafraum. Ragnar legt den Ball per Kopf ab und ausgerechnet Jakub Kaminski, die Leihgabe vom VfL Wolfsburg, drückt den Ball zum 3:3 über die Linie. Das späteste Tor der gesamten Bundesliga-Geschichte. Ja, du kannst es dir nicht ausdenken. Da verleiht Wolfsburg ein Talent nach Köln, damit er Spielpraxis sammelt. Und genau dieser Jakub Kaminski schreibt dann mit dem spätesten Tor der Liga-Geschichte gegen dich Geschichte. Und das ist die pure Ironie des Fußballs und auch ein Beweis für auch die unglaubliche Moral dieser Kölner Mannschaft. Ein gefühlter Sieg für Köln, eine gefühlte Niederlage für Wolfsburg vor wirklich fassungslosen Zuschauern. Ja, kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Der FC Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Endstand 5:0. Ja, ich würde sagen, das ist das große Traditionsduell. Die Rückkehr des HSV nach München, die Vorzeichen waren klar. Aber die Hamburger Fans, die hatten natürlich gehofft, diese Hoffnung wurde aber schnell zerstört. Bayern machte von Minute 1 an ernst. Serge Gnabry in der dritten, Alexander Pavlovic in der 9. Minute sorgten für einen 2:0 Start nach nicht mal 10 Minuten. Der HSV, der wurde komplett überrollt. Harry Kane erhöhte in der 26. war es, oder was, die 29.? Ich glaube, es war die 26. per Handelfmeter. Und Luis Diaz traf in der 29. Minute zum 4:0 Halbzeitstand. Ja, in der zweiten Hälfte machte Kane mit seinem zweiten Treffer dann in der 62. Minute den 5:0 Endstand. Perfekt. Abseits des Platzes wurde es dann in der zweiten Halbzeit aber plötzlich ganz still in der Allianz Arena. Der Grund waren zwei medizinische Notfälle im Bayern-Block. Die Heimfans stellten daraufhin dann den Support komplett ein. Und jetzt kommt die große Geste. Ich habe davor total Respekt und sage auch Dankeschön an die HSV-Fans, weil auch die mitgereisten HSV-Fans schwiegen aus Respekt für 20 Minuten mit. Wirklich ein starkes Zeichen der Solidarität und das zeigt, dass es Wichtigeres gibt als Rivalität auf dem Platz. Ein am Ende sportlich einseitiges Spiel vor 75.000 Zuschauern dürfte es gewesen sein, das aber auch die Geste der Fans in Erinnerung bleiben wird. Wirklich schön. Der Sonntag brachte dann noch den Krisengipfel am Niederrhein. Borussia Mönchengladbach gegen Bremen, der Endstand, ihr wisst es noch, 0:4 ist ausgegangen. Bremen schlägt also auswärts Gladbach. Gladbach war nach 2 Spielen noch ohne eigenes Tor. Bremen hatte auch erst einen Punkt. Der Druck lag also vor allem auf Gladbach-Coach Gerardo Seoane. Und die Fohlen begannen eigentlich dominant, hatten mehr vom Spiel. Aber Bremen schlug eiskalt zu. Und in der 15. Minute fasste sich Samuel Mbangula ein Herz und hämmerte den Ball aus der Distanz unter die Latte. Ein absolutes Traumtor zum 0:1. Und die offizielle Torwahrscheinlichkeit für diesen Schuss, die lag übrigens, ich würde sagen, zwischen 3% und 5%. Ich glaube, man hat 5% gegeben. Ja, und Werder legte nach. Wieder war es der überragende Mbangula, der in der 26. Minute für Jens, Jens Stage auflegte. 0:2. Die Entscheidung fiel dann in der 73. Minute. Mbangula wieder im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte dann, ich glaube, Romano Schmidt war es sicher, zum 0:3. Und den Schlusspunkt setzte dann der eingewechselte Justin Justin Njinma, in der 81. Minute nach Vorlage des ebenfalls eingewechselten Neuzugangs Victor Boniface. Eine Demontage vor, ich glaube, knapp 53.000 Zuschauern sollten das gewesen sein. Heißt der Mann eigentlich Victor Boniface? Weil ich habe früher einen Spieler gekannt, der hieß Bonifaz. Aber er wird schon Boniface heißen, weil das hat auch der Moderator gesagt, als ich mir das Spiel angeschaut habe. Naja, und wenn du dir jetzt mal den XG-Wert anschaust, ja, 1,68, also der XG-Wert ist ja der Expected Goal-Wert, 1,68 für Gladbach zu 1,87 für Bremen. Das Spiel hätte also statistisch gesehen unentschieden ausgehen müssen, aber es endete 0-4. Das zeigt die ganze Misere. Gladbach kann die besten Chancen nicht nutzen und bricht hinten bei jedem Gegenstoß zusammen. Bremen war einfach nur gnadenlos effizient. Also das ist der Stoff, aus dem Trainerentlassungen sind, und die Reaktion der Spieler sprach Bände. Das Zitat von Robin Hack war auf Blick.ch: Wir haben einfach eine große Scheiße gespielt heute. Das ist zu wenig, das ist kein Bundesliga-Niveau. Muss ich das Wort jetzt eigentlich rauspiepsen? Ich lasse mal drin, weil es nicht von mir stammt, sondern von einem Zitat des Spielers von Gladbach. Dann fassen wir mal die restlichen Partien noch kurz zusammen. Union Berlin gegen Hoffenheim endete 2-4. Ein wildes Spiel mit einem Doppelschlag der TSG kurz vor der Pause, einer roten Karte für Unions Tom Rothe in der 82. und dann noch zwei Elfmetern. Man of the Match der Ex-Unioner Fisnik Aslani mit einem Doppelpack für Hoffenheim. Mainz verlor 0-1 gegen Leipzig, ein klassischer Arbeitssieg für Red Bull, der durch ein wunderschönes Distanztor von Neuzugang Johan Bakayoko in der 40. Minute entschieden wurde. Okay, ich muss aber Rasenball sagen, aber Red Bull, also RB halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Der Ball schlug mit gemessenen 125 km/h im Netz ein. Es ist wirklich so, dass da einer stand und gesagt hat, ey, wie so ein Blitzradar. Also, und dann steht dann da 125 km/h. Krass, oder? Freiburg schlug Stuttgart mit 3-1. Ein später Doppelschlag von Igor Matanovic in der 81. und 92. Minute per Elfmeter sowie ein Tor von Derry Sherhand in der 86. Die drehten das Spiel und sicherten Freiburg den ersten wichtigen Saisonsieg. Dann haben wir noch St. Pauli, die gewannen 2-1 gegen Augsburg. Die Kiezkicker gerieten früh in Rückstand, drehten das Spiel aber durch Tore von Andreas Houndonji und kurz vor der Pause. Dann gab es noch Daniel Sinani in der 77. Und ja, damit bleiben sie an der Tabellenspitze dran. Ist wirklich schon krass. Wenn wir uns dann mal gleich einen Blick auf die Tabelle gönnen nach eben drei Spieltagen, die erzählt schon die ersten spannenden Geschichten der Saison. Also ganz oben, und das ist wenig überraschend, steht der FC Bayern. Ich wollte jetzt sagen, der FC Hollywood. Nein, das ist er dieses Jahr noch nicht, weil es funktioniert alles eigentlich perfekt. Und die haben eine perfekte Ausbeute von 9 Punkten und eine Tordifferenz von +12 waren es. Die Maschine läuft einfach. Und dahinter hat sich ein Trio mit jeweils 7 Punkten gebildet. Borussia Dortmund, der FC Köln und der FC St. Pauli. Also besonders die beiden Aufsteiger bzw. Rückkehrer Köln und St. Pauli sind die ganz große positive Überraschung des Saisonstarts. Wer hätte das gedacht? Ich glaube nicht, dass das so bleibt, aber man weiß ja nie, was da noch kommt. Also ich glaube, dass Köln eher untergeht als St. Pauli, aber ich weiß es nicht. Spielenturm momentan beide einen wunderschönen Fußball. Aber dahinter ist das Feld dann extrem eng, ne? Es ist ein breites Mittelfeld mit Frankfurt, Hoffenheim, Leipzig. Die sind mit 6 Punkten alle in Lauerstellung. Und auch Bremen und Leverkusen haben sich jetzt mit 4 Punkten wieder rangearbeitet. Im Keller, da wird die Luft dann schon dünner. Am Tabellenende finden wir den 1. FC Heidenheim mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 1-7. Ja, das ist ein brutal harter Start für den Aufsteiger. Und da haben wir natürlich noch Borussia Mönchengladbach. Nur 1 Punkt, Tabellenplatz 16 und als einziges Team der gesamten Liga noch ohne ein einziges geschossenes Tor. Da schrillen alle Alarmglocken. Und wenn wir das mal mit Stand nach dem ersten Spieltag vergleichen, sehen wir die Trends ganz deutlich. Die größten Gewinner sind klar, also Köln und St. Pauli, die sich oben festgesetzt haben. Köln ist von Platz 7 auf 3 geklettert, St. Pauli von 9 auf 4 und der größte Verlierer ist ohne Frage Gladbach, die von Platz 11 auf den Relegationsplatz 16 abgestürzt sind. Wir sehen also schon früh eine kleine Spaltung in der Liga. Oben ziehen die Bayern ihre Kreise, das war zu erwarten. Aber der eigentliche Trend ist der Erfolg der Aufsteiger. Köln und St. Pauli zeigen eindrucksvoll, dass sie mehr als nur mithalten können. Das ist wirklich ein starkes Signal und macht den Kampf um Europa und gegen den Abstieg von Anfang an extrem spannend. Ja, das Transferfenster, wissen wir ja, ist zwar zu, aber der Markt ist immer in Bewegung und auf den Trainerbänken, ja, da hat es die Woche richtig gekracht. Die Top-Story ist natürlich das Aus für Gerardo Seoane in Gladbach. Der Paukenschlag kam am Montag. Zum Glück habe ich heute erst den Podcast gemacht. Borussia Mönchengladbach entlässt seinen Trainer nach nur 3 Spieltagen. Und die Gründe liegen auf der Hand, saisonübergreifend ohne Sieg. Also wenn du sagst, letzte und diese Saison 10 Spiele ohne Sieg. Der katastrophale Saisonstart mit nur einem Punkt und 0-5 Toren und natürlich die desaströse Leistung gegen Bremen waren einfach zu viel. Sportdirektor, wie heißt er, Roland Firkus, sprach davon, dass man nun einen neuen Impuls setzen müsste. Also Interimstrainer ist jetzt der U23-Coach und Ex-Profi Eugen Polanski. Ich drücke mal die Daumen. Als langfristige Kandidaten werden bereits Namen wie der Ex-Hoffenheimer Pellegrino Matarazzo und der Ex-Bayern-Profi Martin De Michelis gehandelt. Ich würde De Michelis nehmen, aber ich finde auch Pellegrino Matarazzo einen guten Mann. Aber wie gesagt, ich wünsche erstmal Eugen Polanski alles Gute, dass er das gut übersteht. Es gab auch noch eine riesige Transfer-News und zwar ein echter Coup für die Wölfe und natürlich auch für die ganze Liga. Die Liga ist perfekt. Christian Eriksen kommt von Manchester United zum VfL Wolfsburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Was bringt er mit? Klar, eine unglaubliche Erfahrung, Genialität bei Standards und eine Passqualität, die in der Bundesliga ihresgleichen sucht. Er ist genau der kreative Kopf, der Wolfsburg im Zentrum vielleicht noch gefehlt hat. Das ist ein klares Statement und natürlich auch ein massives Upgrade für die Ambitionen des VfL. Ja, und was tut sich sonst noch so auf dem Gerüchtemarkt, sage ich mal? Borussia Dortmunds Youngster Almoghira Kabar soll starkes Interesse aus der Premier League auf sich ziehen. Die Bayern sollen im Rennen um Crystal Palace-Verteidiger Marc Guy sein, der im Sommer ablösefrei wäre und eine echte Verstärkung darstellen würde. Ich bin gespannt. Und Werder Bremen hat mit Victor Boniface anscheinend ein echtes Schnäppchen gemacht. Die Leihe von Leverkusen ist extrem günstig gewesen, sagt man. Es war ein cleverer Deal von den Bremern. Ja. Wie reagieren jetzt Presse und Fans auf diesen turbulenten Spieltag? Ich habe euch mal so ein paar Stimmen für euch zusammengesucht, aber ich meine, das habt ihr ja wahrscheinlich eh vorhin schon alles mitgekriegt. Rocco Reitz zitierte im Schweizer Blick am 15. September und hat gesagt, das ist zu wenig, das ist kein Bundesliga-Niveau. Da hat er recht. Und dann eine brutal ehrliche und alarmierende Selbsteinschätzung, wenn er mich fragt, wenn der eigene Kapitän so über die Mannschaft spricht, dann weißt du, wie tief die Krise wirklich sitzt. Und ja, dann kommen wir noch zum Wolfsburger Wahnsinn. Nach dem späten 3:3 gegen Köln wurde der Kapitän Maximilian Arnold in einem Fanforum zitiert. Er sagte sinngemäß, wir sind eben nicht der FC Bayern. Das ist so. Und den kann ich nur recht geben. Ihr seid nicht der FC Bayern. Eine sehr, sehr realistische Einschätzung nach dem Spiel, in dem man zweimal eine späte Führung noch aus der Hand gab. Das zeigte, dass es auch ein Mentalitätsthema ist, so ein Spiel über die Zeit zu bringen. Ein ganz anderer Ton kam aus München. Nach den medizinischen Notfällen im Stadion und der gemeinsamen Stille der Fanlage lobte der Kommentator, also Wolf-Christoph Fuß war das, die Reaktion. Er schreibt auf focus.de, ich finde das gut, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Also der Fokus schreibt das nicht, der Wolf-Christoph Fuß. Ja, aber schön, ich finde das gut, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Das ist ein wahnsinnig schöner Spruch. Ein großes Lob für die Fans von Bayern und natürlich auch für den HSV oder für die Fans des HSV. Ein Moment, der zeigt, dass es Wichtigeres gibt als Rivalität. Ja, und dann will ich noch zum Schluss die Würdigung für Bremens Matchwinner anbringen. Der offizielle Spielbericht auf bundesliga.com, der fasst das perfekt zusammen. Der Bremer Angreifer war der absolute Matchwinner und erzielte nicht nur das wichtige 1:0, sondern bereitete auch das 2:0 vor und holte zudem den Elfmeter raus. Medien sind sich also einig, Mbangula war der Mann des Spiels und der Architekt des Bremer Triumphs, also ein perfektes Beispiel für einen Spieler, der an einem Tag einfach den Unterschied macht. Ja, und wenn ihr mich kennt, ich glaube, ihr kennt mich, kommen wir jetzt zum Taktik-Segment, also zur Taktik-Ecke. Wir schauen uns mal zwei Extreme an, das mache ich meistens so, wie mit gnadenloser Effizienz ein Spiel dominiert und wie man mit 9 Mann ein Spiel gewinnt. Fangen wir an mit Bremens 4:0 Sieg in Gladbach. Gladbach hatte mehr Ballbesitz, besonders am Anfang, und hat das Spiel eigentlich dominant begonnen. Aber wer das Matchplan war, glasklar, hinten komplett stehen, die Räume eng machen und dann bei Ballgewinn blitzschnell umschalten. Das 1:0 durch Mbangula war das perfekte Beispiel dafür. Ein Schuss aus der Distanz, der völlig gegen den Spielverlauf fiel. Dieses Tor hatte einen Expected Goals Wert oder eine Wahrscheinlichkeit von nur 5%. Wirklich, 5, ich würde sogar sagen nur 3%. Das ist fast schon ein statistischer Ausreißer. Am Ende hat Bremen aus einem XG-Wert, also den Expected Goal-Wert von 1,87, 4 Tore gemacht. Gladbach aus 1,68 XP, also XG muss es heißen, nicht XP, 0. Das ist der Unterschied zwischen einer Mannschaft im Flow und einer Mannschaft in der Krise. Also es ging nicht um Ballbesitz, sondern eher um brutale Qualität der Aktionen im letzten Drittel. Und wenn wir uns jetzt das Leverkusener 9-Mann-Bollwerk gegen Frankfurt anschauen. Nach dem ersten Platzverweis gegen Andrich hat Trainer Julmand sofort reagiert und auf ein defensives System umgestellt. Hätten wir alle gemacht. Das Zentrum wurde verdichtet, Frankfurt wurde gezwungen, über die Flügel zu spielen, wo die Räume leichter zu verteidigen sind. Als dann auch noch Fernandes vom Platz flog, verteidigte Leverkusen, ich würde sagen, in einer Art 4-3-1-Formation. Ja, ungefähr 4-3-1. Die Abstände zwischen den Spielern waren extrem eng, um Frankfurt keine Lücken für Pässe in die Tiefe anzubieten. Also der absolute Schlüssel war aber, dass sie trotz der doppelten Unterzahl bei Kontern gefährlich geblieben sind und durch Grimaldos individuelle Klasse bei Standards dann den Deckel drauf gemacht haben. Das war kein pures Glück, das war eine taktisch und kämpferische Meisterleistung in Sachen Organisation und auch Siegeswille. Ach ja, schön. Das war ein schönes Wochenende. Aber jetzt genug zurückgeschaut. Richten wir mal den Blick nach vorne auf den Spieltag Nummer 4 am kommenden Wochenende. Und ja, da gibt es wirklich ein paar Kracher. Die Key-Duelle vom 19. bis 21. September. Auf alle Fälle am Samstagabend um 18.30 Uhr RB Leipzig gegen Köln. Ein echtes Topspiel. Leipzig ist nach dem Sieg in Mainz im Aufwind, trifft aber auf die ungeschlagenen und euphorischen Kölner. Die große Frage, kann die Kölner Mentalität auf die hohe individuelle Klasse von RB, ja, können sie schlagen, sagen wir mal so. Das wird ein faszinierendes Duell und ich glaube, das werden sich so einige anschauen und am Schluss werden wir sagen, oh, wow. Oder wir werden auch sagen, wir werden es sehen. Und am Sonntag gibt es dann gleich 2 Highlights. Ich glaube, 17.30 Uhr empfängt Leverkusen Gladbach. Das ist natürlich besonders brisant. Leverkusen im Hoch nach dem Sieg zu 9 gegen kriselnde Gladbacher, die dann mit Interimstrainer Eugen Polanski, ich wünsche ihm Glück dafür, habe ich zwar vorhin schon gesagt, aber doppelt hält besser. Sehen wir den klassischen neuen Trainereffekt oder gibt es die nächste Klatsche für die Fohlen? Borussia Dortmund am späten Sonntagsspiel dann um 19.30 Uhr gegen Wolfsburg. Der BVB empfängt die Wölfe, die dann vielleicht schon mit ihrem neuen Star Christian Eriksen auflaufen. Ein Duell auf Augenhöhe und ein echter Härtetest für die Champions League-Ambition beider Teams. Ich gehe aber mal davon aus, dass Dortmund das machen wird. Naja, ich würde mal sagen, ich gebe mal meine Picks für den Spieltag ab. Also mein Safe-Pick ist ein Bayern-Sieg bei der TSG Hoffenheim. Auch wenn die TSG gut drauf ist, die Bayern-Maschine ist aktuell zu dominant. Alles andere als ein klarer Sieg für München wäre eine große Überraschung. Mein risky Pick, würde ich sagen, ist ein Unentschieden. Da werdet ihr jetzt denken, so, hä, wie kann der nur? Nein, aber Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Das sind zwei Teams, die sich taktisch sowas von neutralisieren können. Also ich erwarte ein enges, sehr umkämpftes Spiel. Und am Ende, würde ich sagen, setzt sich keiner durch, geht unentschieden aus. So, und ich würde sagen, jetzt seid ihr dran. Die Trainerentlassung in Gladbach ist natürlich das große Thema der Woche. War es nach nur drei Spieltagen die richtige Entscheidung von der Vereinsführung oder war das purer Aktionismus? Hätte man Seoane mehr Zeit geben müssen? Ich würde sagen, schreibt es mir doch einfach auf meinen Social-Media-Kanälen. Ihr findet mich jetzt auch auf Instagram, einfach pressing-geflüster. Ich werde die Folge dort dann aktuell noch posten. Lasst einfach einen Kommentar und oder ihr geht auf pressing-geflüster.letzcast.fm. Dort könnt ihr mich auch direkt anschreiben, dann kriege ich eine Mail. Dann können wir gerne auch über das Thema diskutieren und ich nehme euch mit in die nächste Folge, wenn ihr wollt. Das heißt, ihr kommt dann mit euren Sätzen, die ihr mir schreibt, in die nächste Folge. Und wenn ihr natürlich Kritik habt, gerne auch, weil dann weiß ich, was ich besser machen kann. Rede ich zu schnell? Rede ich zu langsam? Rede ich zu viel Schmarrn? Soll ich was anders machen? Ich bin für jede Kritik und jeden Tipp gerne zu haben. Ich könnte auch mal eine Umfrage starten, die da einfach lautet, Seoane aus, richtig oder falsch, stimmt ab. Aber nein, ich würde sagen, wir machen es einfach so. Ihr schreibt mich an, sagt mir eure Meinung und oder auch eure Kritik. Ich freue mich. Das war also der dritte Spieltag, ein Wochenende, der uns wieder mal gezeigt hat oder ein Wochenende, das uns mal wieder gezeigt hat, warum wir diese Bundesliga so lieben. Tore, Drama, Emotionen und Geschichten, die wirklich nur der Fußball schreiben kann. Wir hatten den Wahnsinn von Wolfsburg, die Helden von Leverkusen und die tiefe Krise von Gladbach. Die Tabelle nimmt so langsam Form an und die Weichen für die kommenden spannenden Wochen sind definitiv gestellt. Ja, was soll ich sagen? Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie gesagt, lass mir gerne eine Bewertung oder ein Abo auf YouTube oder auch gerne, ihr wisst ja, Kritiken, Sätze, alles Mögliche, einfach dalassen. Und ja, alle Daten, Fakten und Zitate, die du hier bei mir gehört hast in Pressinggeflüster, stammen natürlich aus verlässlichen Quellen wie der offiziellen DFL-Seite, dem Kicker, Sport1, Fußballdaten.de und weiteren vielen etablierten Sportmedien. Ja, eine vollständige Liste könnte ich euch in die Shownotes machen, aber ich glaube, muss ich gar nicht. Das ist nicht nötig, würde ich sagen. Ich bin Frank, das war Pressinggeflüster. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin würde ich sagen, habt eine gute Restwoche, bleibt am Ball. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.